This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ist mein Herz schön, ne? Es ist einfach schön. Der Start in diesen Podcast, vielleicht für euch der Start in den Tag, der Start ins Wochenende, der Start in ein neues Leben, der Start in, ich weiß nicht, in was kann man noch starten?
Die Glückseligkeit vielleicht.
Einen neuen Job vielleicht gerade auf dem Weg zur Arbeit zum ersten Mal, zur Fleischerei.
Ein Sportvorhaben.
Oh, ja, da hört man ja auch gerne.
Podcast. Zum Beispiel jetzt demnächst mit, kennt ihr das Jogging?
Ach komm, das ist was Neues.
Das ist so ein Ding.
Ehrlich?
Ja.
Ist also man wirklich ehrlich?
Ja, nein.
Oh.
Das Ding ist.
Ich will doch mal stolz auf euch beide sein. Auf dich, Alice, bin ich oft stolz.
Oh,
auf Jochen und.
Das ist so krass, ich habe das so oft von meinen Eltern gehört.
Mhm. Ja.
Ich wäre so gern mal stolz, ne?
Ja.
Eddie ist kein Jogger. Das macht keinen Spaß.
Also, wie meine Mutter früher immer sagte, ich bin nicht sauer, nur enttäuscht.
Mhm. Traurig, verletzt.
Das ist, hab ich auch. Ich habe das neulich mal zu meinem Sohn gesagt, als ich ihn erwischt habe, wie er geschwindelt hat. In der Hoffnung, dass das so einen richtigen Impact hinterlässt, wenn man sagt, so, oh ja, das hat mein Vater mal zu mir gesagt, das habe ich mein Leben lang nicht vergessen.
Da muss man alt genug für sein.
Dann habe ich das zu ihm gesagt und habe gesagt, weißt du, ich bin nicht mal sauer, ich bin einfach nur enttäuscht. Und dann weißt du, was er gesagt hat? Weißt du, was er gesagt hat?
Dann ist ja gut.
Nee, er hat gesagt, ach Papa, das tut mir leid für dich.
Mhm. Hat er sich
oh, dieses für dich ist gemein.
Super.
Bis dahin ist das
ich
so,
feier oh,
Papa, das
Sohn.
Tut mir leid.
Gleich zurück an den Pädagogen geben, Emma. Ne?
Ist das nicht krass? Und du denkst dir so, okay, es ist nicht nur, dass es komplett an ihm abgeprallt ist, sondern er hat es noch nicht mal in irgendeinen gar nicht auf sich bezogen, sondern einfach nur noch so süffisant von oben.
Aber die Reaktion, finde ich, hat Respekt verdient. Ich finde
die so wie diese halbherzigen Entschuldigungen, die keine sind, wo Leute nicht sagen, Entschuldigung für etwas, was ich gemacht habe, sondern oh, das tut mir leid, dass du deswegen sauer bist.
Oh, ja, genau, dass du das so verstanden hast.
Ja. Mhm.
Der Klassiker.
Aber das hat er ja auch nicht gesagt. Im Prinzip hat er nur gesagt, es tut mir ja leid, weil deine Gefühle interessieren mich. Genau genommen nicht, aber du musst ja damit fertig werden.
Ja, das ist blöd für dich.
Ja.
Dass es dich jetzt, dass dein Vertrauen in mich jetzt erschüttert ist.
Sorry, ich muss meinen kleinen Hund gerade hochnehmen.
Oh, ist der süß.
Oh mein Gott.
Der süß, über den ist man nie enttäuscht.
Nein.
Ist man nur stolz.
Ich will auch einen Hund. Jeder hat einen Hund.
Mach ich mal so ein bisschen.
Ich habe auch kein
Hündchen. Heute Morgen, also wenn ich aufstehen soll und Madame Bock hat auf Futter, dann versucht sie erst mit mich angucken, mich wach zu bekommen. Das funktioniert meistens nicht so gut. Dann guckt sie, tapst etwas in meine Richtung und dann fällt sie mir mit dem Arsch voran ins Gesicht.
Ja.
Und das hilft. In der Hoffnung, dass das dann hilft.
Ja.
Das endet dann meistens darin, weil irgendwann wird das noch, das wird immer weiter gesteigert.
Mhm.
Irgendwann wird dann so ein, kommt so ein Seufzen dazu.
Mhm.
Macht sie wirklich.
Mhm.
Und man kriegt das aber beruhigt. Öhrchen kraulen, Kopf und Öhrchen kraulen und gleichzeitig Bauchi kraulen.
Mhm.
Zwinkert nämlich zuerst, zuckt so ein Auge so ein bisschen wieder zu und dann das andere und dann schläft man wieder.
Eine Frage, Georg, als Hundeexperte. Was ist, wenn der Hund auf der Couch vor einem liegt, auf dem Rücken, die Beine gespreizt, er zeigt sein Gemächt, seine Klöten, dreht den Kopf so nach rechts und streckt sich so. Viele sagen ja, das ist ein Zeichen
fühlt
des
sich
Vertrauen.
Wohl.
Ja? Ist das so? Bestätigst du das?
Ja.
Der fühlt sich wohl. Er ist sicher.
Das ist ja quasi die, also gerade für die männlichen Hunde, ne, ist das ja die verwundbarste Stellung, die man haben kann. Auf dem Rücken liegen, wie du gerade schon sagst, scherzhaft die Klöten zeigend. Mhm. Verwundbarste Art und Weise, sich irgendwo hinzulegen.
Die Beine sind so auseinandergeklappt.
Als Hundeflüsterin würde ich sagen, es ist auch das Zeichen für dieses Sofa, gehört mir ganz alleine. Und meinen Angestellten überlasse ich es hier und da.
Kuschelt dein Hund gerne oder ist das mehr so, wenn du auf die Couch kommst, dann wird sich irgendwo woanders breit gemacht?
Ich arbeite.
Poppy kuschelt halt einfach unfassbar gerne. Die geht immer oder versucht immer irgendwo hinzugehen, wo sie sich zu einem setzen kann.
Ich arbeite gerade daran, dass wenn ich komme und der Hund auf dem Sofa liegt, dass ich die innere Stärke dazu habe, ihn runterzuscheuchen von meinem Platz. Das mache ich nicht immer, weil der Hund.
Ist der im Bett bei euch?
Ja, der darf auch ins Bett. Der legt sich abends ans Fußende. Das Gute an unserem Hund, wir haben ja so einen Zwergpudel, ist, der haart nicht. Mhm. Also der verliert keine Haare. Das heißt, man muss nicht durch die Wohnung saugen. Sonst
ja, ich habe ja neulich erst festgestellt, Poppy und Carlo, ne, war richtig, oder?
Ja.
Sind ja ungefähr gleich groß. Ne? Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, eurer wäre ein gutes Stück größer. Aber du sagtest, das Körbchen, ne? Ich hatte ja mein Hundekörbchen irgendwie noch im Auto. Und du sagst, da passt auch euer Hund gut rein. Ne?
So, ich will ja jetzt hier nur ungern reinkrätschen. Mhm. Aber solange niemand eure Hunde umgebracht hat oder die Hunde irgendjemanden umgebracht haben, ist das hier der Fall. Ist hier nicht der Hunde-Podcast.
Die Sache ist die, wenn jemand meinem Hund zu nahe kommt, lebt er ein gefährliches und kurzes Leben. Also in aggressiver Art und Weise zu nahe kommt. Da habe ich wenige Begegnungen dieser Art gehabt, aber die, die ich hatte, hätten für Kenzie-Etienne-Momente gesorgt, die ihr vielleicht aus unserem anderen, haben für Kenzie-Etienne-Momente gesorgt, die ihr vielleicht aus dem anderen Podcast kennt. Und einem Tonfall und einer Wortwahl, die ihr sonst von mir vielleicht nicht unbedingt gewohnt seid. Von daher sind wir schon nah beim Thema.
Nah beim Thema ist auch Alice.
Mhm. Oh.
Mhm. 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 Alice, wie nah bist du denn beim Thema, das du uns jetzt sicherlich mal sagen wirst?
Ich sitze 20 Zentimeter vor dem Thema, das aus einem dicken Stapel Blätter besteht, die ich alle selber voll gedruckt habe. Und zwar soeben, der Drucker qualmt noch. Natürlich bedenke ich immer Georgs weise Worte, mach mal nicht mehr als 10 Seiten. Hat fast geklappt. Und
also Gott hat das ja quasi auch gesagt zu Moses, dass die Seiten halt Tafeln.
In einem sehr schönen Roman, den ich empfehlen kann, ist das ein Riesenmissverständnis. Da hat Gott nämlich nur ein Gebot an Moses gegeben und hat gesagt, ein Gebot, geh mal runter, Moses, sag denen nur, ihr sollt lieb sein.
Das fasst es aber ganz gut zusammen.
Und dann hat Moses aber so ein bisschen so ein Sendungsbewusstsein gehabt und hat unwahrscheinlich lange gelabert in diesem Roman. The Second Coming heißt der Roman, kann ich total empfehlen. Sehr lustig.
Das ist ja, also ich glaube gar nicht mal bei unseren Zuhörern und auch nicht unbedingt so in Deutschland ein so brisantes Thema wie vielleicht in den USA, ne, wo es viel mehr gläubige und auch sehr strenggläubige Menschen gibt, die da überhaupt keinen Spaß verstehen.
Gar nicht.
Wo man tatsächlich derartige Scherzchen nicht machen dürfte, ohne bitterböse E-Mails zu bekommen.
Genau.
Aber ist ja schon eigentlich eine an sich gute Zusammenfassung. Seid lieb, ne? Mhm. Mehr bräuchte es ja nicht, aber da sind ja schon noch mehr Gebote dabei. Und ich glaube, es fängt auch nicht irgendwie an mit den Basics wie, du sollst nicht töten. Ja, unter allen Regeln, die Leute beherrschen können, noch, weißt du, du triffst dich irgendwo zum Golfen oder so. Mhm. Wenn einer diese Regel nicht beherzigt, du sollst nicht töten, gerät jedes Golfturnier, jeder Kinderspielplatz, gerät alles sehr schnell aus dem Ruder. Von daher sollte man meinen, das wäre eine der wichtigsten Regeln, wenn ich runterkomme mit Steintafeln, mit Geboten. Aber ich glaube, das ist nicht. Am Anfang geht es irgendwie los mit irgendwie, du sollst keine anderen Götter neben mir haben oder so. So ein bisschen, wo man sich denkt, spielt was für eine Art, gibt kein Bild, wo man spielt da ein bisschen Unsicherheit mit. Ist das vielleicht irgendwie der Celebrity-Faktor, dass man sagen will, wenn ich wollte, dass ihr Bilder von mir macht, hätte ich eine Insta-Seite.
Ja.
Das weiß man nicht so genau. Aber
es gibt doch diesen Film von Mel Brooks, Die verrückte Geschichte der Welt. Kennt ihr den?
Ja.
Wo Moses vom Berg Sinai runterkommt mit den Steintafeln und sagt, das sind die 15. Und dann fällt eine Steintafel runter und knallt auf den Boden, geht kaputt. Ja. Die 10 Gebote, nach denen ihr leben sollt. Und ich glaube, da ist mehr dran, als man denkt. Dass man darf ja nicht vergessen,
Es waren mehr
und Moses musste halt da runtersteigen mit diesen Steintafeln. Mhm. Wer weiß, wie viele. Und dann hat er vielleicht auch irgendwann mal so sortiert und hat gesagt, ja, come on. Welche 10 lassen wir hier oben auf dem Berg? Welche 10 sind die wichtigsten?
Als Intellektueller auch nicht so eine dicken Oberarme, kann ja
das
auch
das kommt
sagen,
auch noch dazu. Ja, ja,
und dann das sowieso. Der hatte er wahrscheinlich so 45 Gebote und muss so,
der hatte Arsch, 10 die Räuber laufen Leute. Jetzt.
Genau, ihr könnt euch, lieber Gott, du kannst dir 10 aussuchen. Die anderen 35 kannst du dir in den Arsch stecken.
Ja. Ich glaube, der ist mit 10 Eseln gekommen und er hatte 120 Gebote eigentlich. Jeder Esel hatte nochmal Steintafeln geladen und dann sind die einfach abgehauen und dann stand er da
kommst
alleine.
Kommst du bei 10 Esel auf 120? Das ist jetzt wieder so ein Mathematik-Rätsel.
Naja, auf jeder Seite sind 6 Steintafeln. Wenn jede Kilo Steintafel 15 Kilo ist, mal dann 10 haben wir 90 Steintafeln.
Der Kohlkopf und der Esel dürfen nicht ins selbe Boot. Wie oft muss man rüberfahren, um den Kohlkopf, den Wolf, den Esel und die Steintafel an das andere Ufer zu bekommen?
Ja, und nicht nur, dass wir letzte Folge schon so hervorragend gerechnet haben, als es um Flächenmaße ging, ihr erinnert euch, sondern eben wollte ich eigentlich schon reingehen, Georg, als du sagtest, fundamentale Christen könnten sehr ungehalten werden, wenn wir Scherze machen über
und wieder
Gebote oder so. Da wollte ich eigentlich einhaken und sagen, sehr viel toleranter sind unsere Zuhörer, denn jetzt haltet euch fest, auf Steady war was los. Wir hatten einen Zuhörer aus Frille. Woraufhin jemand in den Comments unter dem der Folge sagte, dann bist du die 0,4 Person aus Frille. Und diese sehr freundliche Person aus der Nähe von Frille, muss man sagen, antwortete ja. Und ich kann sogar schreiben. Hm. Das fand ich sehr humorvoll. Also
aber
sehr,
jetzt, da muss
Dank.
Man natürlich sagen, aus der Nähe von Frille.
Das ist so wie wenn ich, Frille selbst.
Wenn ich Leute treffe, die sagen, ich komme aus Frankfurt. Und dann frage ich ja, wo denn genau, welcher Stadtteil? Mhm. Und dann sagen die Darmstadt. Und du denkst dir so, ja.
Ja, geht so nah.
Nur weil du in Frankfurt in die Disco gehst, heißt das nicht.
Er war sehr transparent. Er sagt,
oder wenn du sagst, ich spiele jeden Samstag im Waldstadion und dann heißt es ja, 15 Kilometer entfernt auf dem Bolzplatz. Ist halt auch nicht dasselbe.
Ja.
Ist auch nicht mehr, wie es heißt nicht mehr Waldstadion, aber
doch,
es hieß mal so.
Unter Fans heißt es noch Waldstadion.
Jetzt mal ganz kurz, wo wir bei den Geboten sind. Ja. Wir können mal überlegen, wie viele Verbrechen blieben übrig, wenn sich alle daran halten? Fängt an mit, du sollst keine anderen Götter haben, neben mir haben, kein Verbrechen, du sollst den Namen Gottes nicht verunehren, auch nicht.
Feiertag heiligen.
Du sollst den Tag des Herrn heiligen,
Sonntags
ohne dass da
Schnauze halten.
Da steht, also da fehlen Definitionen. Welchen Tag ist das, ne?
Der Tag des Herrn ist der Sonntag.
Sagen wir, steht in den Geboten aber nicht. Das ist dann brauchst du eine Gebrauchsanweisung, was der Tag des Herrn ist. Das muss meiner Meinung nach eindeutig da rein. Mhm. Sonst kommt nämlich irgendwer und sagt, ja, das ist der 2. September 84.
Da sind auch so Neidgebote drin, ne? Ich soll nicht begehren, was jemand anders hat, ne, Frau.
Du sollst Vater und Mutter ehren, auch kein Verbrechen, das nicht zu tun. Dann ein wichtiges, du sollst nicht töten. Das wiederum fällt vieles raus.
Lästern sollst du auch nicht über andere.
Du sollst nicht Ehe brechen, ist bei uns kein Verbrechen. Gibt und gab aber Länder, in denen das Verbrechen ist. Aber nicht alle
und kann richtig auf die Schnauze geben, wenn man es trotzdem macht.
Gut, vieles kann richtig auf die Schnauze geben.
Woher wisst ihr diese vielen Gebote?
Ich lese sie gerade nach.
Ja, jetzt bin ich aber beruhigt.
Ich habe natürlich mein Wandtattoo.
Ich habe gedacht, man müsste das jetzt alles wirklich auswendig lernen, aber ihr lest auch nach. Okay, danke. Genau.
Dann, du sollst nicht, Ehebrechen, stehlen sollst du nicht. Okay, auch. Dann
und nicht falsches Zeugnis reden, wieder deinen Nächsten sollst du nicht.
Falschaussagen sind teilweise auch ein Verbrechen, aber nicht alle Arten von Falschaussagen. Ne? Nee. Dann, du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau und nicht des Nächsten Gut. Männer darfst du wohl begehren, ne? Mhm. Sich da ganz eindeutig rausspricht.
Und alles, was sein ist, steht noch hinten dran.
Aber du sollst nicht begehren deines Nächsten, das kannst du ja gar nicht beeinflussen. Wenn man jemanden begehrt, dann begehrt man den. Ist die Frage, ob man dann dazuschlägt und darum. Also das ist doch die Frage. Begehren.
Das Wort Begehren, da muss ich sofort an Roland Keiler. Ich muss Keiler.
Roland Keiler.
Das Wort Begehren muss ich Roland Keiler, finde ich auch gut.
Ich mag es richtig, ja. Dich zu lieben.
Ich habe die ganze Woche schon Schachmatt durch die Dame im Spiel im Kopf.
Oh, es ist so eine Woche. Oh.
Okay, Leute. Bringt ein
Verbrechen
um.
Bleibt
bringt jetzt endlich einen um.
Ey, also dieses Verbrechen heute, da können wir echt mal richtig popeln. Was hat er denn da eigentlich gemacht? Denn was glaube ich, die ganzen Urchristen, Menschen, die auf Steintafeln schrieben oder auch nicht, noch nicht so drauf hatten, war alles, was in Richtung Technologie geht und wie sich dieser Planet noch entwickeln kann. Der Täter, über den wir heute sprechen, heißt Matthew Weichmann. Klingelt was?
Mir nix.
Okay. Nee,
klingelt nicht.
Dann klingelt's gleich vielleicht irgendwann mal. Der ist jetzt heute 33 Jahre alt. Zum Zeitpunkt der Tat war der 13. Wissen
Sie schon mal so. Gehört.
Ja,
Matthew Weichmann.
Weichmann, Weichmann geschrieben. W-E-I-G-M-A-N. Geboren am 20. April 1990 in Boston, Massachusetts. Ich wusste es. In
das
Boston,
ist ein blödes
Massachusetts.
Wort, ne?
Oh Mann, ich habe eben schon, ne? Ja, in Boston, Massachusetts, also in, sagen wir mal, East Boston.
Massachusetts. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's auch nicht hin.
Ja, also Massachusetts ist ein
Scheibengleis. Sag einfach Neuengland.
In Neuengland, wenn ihr so auf die Amerika-Karte glotzt in einer Version, wo die ganzen Staaten drauf sind, dann ist dieser Ort, den wir natürlich da fällt aussprechen
eine
könnten.
Frage zu ein zu Boston, aber die machen wir dann in einem anderen Podcast.
Okay. Rechts, ganz rechts oben unter Maine ungefähr klebt das. Ne? Basisdaten schenken wir uns mal, ist ein East Boston, da wird er geboren, ist ein Stadtteil, eine Neighborhood von Boston. 42.000 Einwohner, war ursprünglich mal eine Insel, die sich zu einer Gesamtfläche verbunden haben und so weiter und so fort. Was ist jetzt mit diesem Matthew, was sich auch einigermaßen bescheuert
Matthew aus Massachusetts,
den ich nur ab und zu Matthew nenne, weil dann unheimlich Gespucke am Mikrofon ist, dann sagen wir mal Matt, so nennen die meisten den auch. Der ist von Geburt an blind. Der hat eine sogenannte Optikusatrophie, das heißt, seine Sehnerven sind schwer geschädigt und der kann, wie sich später herausstellen wird, nur Kontraste bei sehr hellem Licht oder sehr großen Schatten wahrnehmen. Also er kann höchstens Kontraste sehen. Das allerdings auch nicht immer. Dass er das kann, fällt 4 Jahre nach seiner Geburt auf, weil er 4 ist, als er an einem Weihnachtsfest die Lichter am Weihnachtsbaum wahrnehmen kann. Und das äußert.
Aber vorher nichts.
Nee. Das Sehen, das sieht seine Mutter, weil er sagt, da ist es irgendwie anders. Und die stellen fest, okay, so ein bisschen was kann er zumindest in den Kontrasten wahrnehmen, aber richtig sehen kann er nicht.
Ist doch eigentlich eine schöne Geschichte, ne?
Bisher schon. Aufgrund seiner Sehbehinderung ist er äußerlich für Sehende auch auffällig, da er viel die Augen so rollt. Na, die sind relativ unkoordiniert. Er hat einen älteren Bruder und er hat eine Schwester, ist, soweit ich das rausrecherchiert habe, das zweite Kind der Familie und hat einen alkohol- und drogenkranken Vater, der leider auch noch gewalttätig ist und nicht besonders angetan von der Geburt dieses blinden Kindes. Seine Mutter arbeitet als Pflegehelferin. Die Gewalt seines Vaters wird beschrieben unter anderem so, dass er seinen kleinen Sohn an den Haaren über den Boden schleift, ihn einen blinden Bastard nennt.
Alter.
Also dieser Vater, der...
Ich habe keine Kinder, mich macht schon wütend, wenn ich sowas höre.
Ja, und das wird, also der kommt nicht gut weg, der Vater bleibt aber auch nicht mal ganz so lange im Verlauf. Was der Kleine kann, sehr früh, was wir häufig haben bei Menschen, denen ein Sinn fehlt, er schärft seine anderen Sinne. Das heißt, er bildet extrem gut aus sein Hörvermögen, er bildet extrem gut aus seine Stimme und kann Stimmen sehr gut nachmachen, sehr früh schon.
Wo du das gerade sagst, ich habe mal so ein Video über einen Typen gesehen, der quasi so wie, also mit Schall navigieren kann. Mhm. Er macht so ein klickendes Geräusch mit seinem Mund, glaube ich, und an der Reflexion des Schalls, ich glaube, Fledermäuse machen das auch, ne? Irgendwie die so navigieren, kann er Hindernisse wahrnehmen. Und das fand ich unfassbar faszinierend, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass Menschen dazu in der Lage sind, dass überhaupt der Gehörsinn für sowas ausreichen würde.
Ich habe ja Tinnitus und so und grünen Star, also Augen und Hören, bei mir beides so ein bisschen gedamaged, deshalb bei mir zurückgefahren und ich habe das halt alles in Libido gesteckt.
Wahnsinn, Wahnsinn, Mädchen.
Also ich kann richtig gut, ist egal, aber auf jeden Fall habe ich halt, das ist so.
Ist halt immer doof, wenn man viel Energie und wenig Talent hat bei etwas, ne?
Ich möchte damit jetzt sofort den Fall beenden. Ich kann nicht mehr. Super. Also ich habe neulich mal einen Podcast gehört, kaum zu glauben, aber es gibt noch andere Podcasts außer diesem und Podcasts ohne richtigen Namen.
Was? Die sind aber scheiße.
Und da hat jemand gesagt, wenn man irgendwie aufpassen muss, was man so on air sagt, dass er sich der Rhetorik der unbedingten Haftbarkeitsvermeidung bedient, das wollte ich mit euch teilen. Also so wie Etienne jetzt zum Beispiel gerade nicht über Sex redet. Ne?
Moment, Wahnsinn, das verstehe ich jetzt gerade nicht.
Vollprofi. Also, dass man wirklich zum Beispiel versucht, Dinge genau so zu sagen, dass es auch überhaupt keinen Widerstand gibt. Dass man zum Beispiel nicht sagt, hört ja sowieso keiner aus Frille zu. Ne?
Ach so.
Oder wahnsinnig Sachen aus seinem Privatleben erzählt. Wir erzählen aber weiter über Matt. Der imitiert Cartoonfiguren.
Ich bin letzte Woche auch auf Brötchen.
Mhm. Danke für die Info.
Und was der auch schon sehr früh kann, der Kleine, und macht, ist, dass der sich für technische Geräte interessiert. Also alles, was irgendwie...
Der kleine Jochen.
Ja.
Ja, war das bei dir auch so, Jochen, als du 4 warst?
Nee, nicht als ich 4 war. Aber
später dann.
Bei mir war das aber so. Ich habe mich sehr, sehr früh für so elektrische Geräte interessiert und bekam dann immer so alte Radios und Kassettenabspielgeräte und sowas zum Auseinanderbauen.
Habe ich auch gemacht und ich habe denen immer gesagt, du kriegst du ganz wieder. Hat nie geklappt.
Mhm. Und das habe ich nie versprochen und jetzt sollte man meinen, wenn man damit früh anfängt, würde man ein Talent haben. Null.
Ja.
Ich konnte die nicht mal auseinanderbauen und dann wieder zusammenbauen. Mhm. Selbst das ging nicht. Völlig mit überfordert.
Wir hatten einen in der Klasse, der hatte einen Lötkolben und der konnte Sachen löten und der konnte Sachen auch wieder zusammenbauen, die dann funktionieren. Bei dem war ich mal einmal zu Besuch und dann hat er mir erzählt, guck mal, das ist der Widerstand, den berechnet man so, da sind die Ringe drauf, dann weiß man, wie groß der Widerstand ist. Das ist ein Kondensator. Also richtig. Und das fand ich so faszinierend. Und dann habe ich dann in meiner Klasse gesagt, ich habe mir einen Lötkolben gekauft und dann habe ich auch was auseinander gelötet. Ich habe es aber nie geschafft, irgendwas wieder richtig zusammenzulöten. Also ich habe alles kaputt gelötet.
Ja.
Und dann mit dem kaputt gelöteten Krempel bin ich dann zu ihm gegangen. Lass uns mal was Neues draus basteln. Der hat mich angeguckt wie ein Auto.
Weißt du, manchmal ist das ja aber so, wenn man solche vergleichsweise harmlosen Sachen tut und damit sehr beschäftigt ist, macht man keinen anderen Quatsch. Ja, also
es geht beides. Wobei, also mit einem Lötkolben und Elektrogeräten, da kann schon so ein bisschen was daneben gehen.
Okay.
Also mit Holzspielzeug und Ponal, obwohl, ich glaube, damit können Kinder auch viel anstellen.
Ja, also dieses Ausprägen anderer Sinne, da waren wir, glaube ich, stehen geblieben, als dann Etienne sehr viel Persönliches preisgab, auch über seine eigene Konstitution. Das kriegt er sehr, sehr gut hin und übrigens fast so eindrucksvoll, wie du das gerade mit diesen Klicklauten beschrieben hast, ne, mit der Georg. Also der wird immer besser. Der Vater dieser gewalttätige Alkohol- und Drogenkonsumierende Mensch verlässt die Familie 1995. Da ist Matt 5 Jahre alt. Als er 5 ist, macht er auch etwas, wo er nämlich sich sehr, sehr gerne mit beschäftigt, ist das Telefon. Er ist viel alleine, weil die Mutter jetzt als Pflegehelferin die allermeiste Zeit des Tages arbeiten ist und er eigentlich auf sich gestellt ist und auch nicht das Haus verlassen kann ständig, weil er natürlich sehbehindert ist im allerschärfsten Bereich. Er macht seinen ersten Notruf bei 911 aus Neugier. Also ist ja nicht unüblich, ne?
Wie alt ist er?
Da ist er 5. Und das ist jetzt ja nicht unüblich, dass kleine Kinder das mal machen. Ne? Hm. Kennt man ja irgendwie von diversen YouTube-Schnipseln, wo Menschen diese Calls aufgezeichnet haben, wo sie mit kleinen Kindern gesprochen haben, die Operator. Also er ruft da an, ein Officer fährt zum Haus der Familie, fragt den Kleinen, ob er Hilfe braucht. Nö, sagt er, der wollte eigentlich nur mal wissen, wie gearbeitet wird. ne, bei der Polizei. Und daraufhin wird er ermahnt und belehrt vom Officer, der sagt, das darfst du nicht machen, das ist nur für Notfälle da. Und wenn ich jetzt hier bin, kann ich nicht woanders sein. Und was so ein Officer so einem kleinen Jungen dann erklärt. Und normalerweise würde jetzt so ein kleiner Junge sagen, dann lasse ich das wohl beim nächsten Mal. Nicht so Matt. Die Finanzierung der Familie, die wird ja nun deutlich schwieriger. Der kleine Matt bekommt eine Behindertenrente, also unterstützt damit auch quasi die Familie. Mutter arbeitet viel, Kinder sind häufig auf sich gestellt. Telefonieren, das macht er jetzt zu Hause standardmäßig. Also der ruft auf gut Glück irgendwelche Nummern an und unterhält sich mit irgendwem.
Das kann ja beliebige schöne Folgen haben.
Ne? Macht dem Spaß. In der Schule, da muss er ja auch irgendwann dann mal hin.
Muss kurz unterbrechen, weil ich glaube, man überlegt sich das aus heutiger Sicht oder vielleicht viele von den jüngeren Zuhörern und Zuhörerinnen sind sich vielleicht dessen gar nicht bewusst, was für einen Einfluss das früher hatte oder haben konnte, wenn man viel telefoniert. Es konnte unter Umständen sehr, sehr schnell sehr teuer werden. Da macht man sich ja heute weniger Gedanken drum. Nicht gar nicht mehr, aber nicht mehr so viel. Ja. Aber damals war das so, ich glaube, vermutlich kennt jeder von uns schon noch die Situation, wo eine Telefonrechnung zu Hause ankam und man zum Rapport gebeten wurde, oder? Ja. Ich kenne es auf jeden Fall. Ja. Ihr auch?
Ja, klar.
Hattet ihr es auch mal?
Ja, Einheit 23 Pfennig damals. Und 7 Minuten oder so ging eine Einheit.
Ja, Ortsgespräch.
Ortsgespräch. Aber
wenn du dann irgendjemanden hattest und auch vor allen Dingen nicht genau wusstest, ob das noch Ortsgespräch ist, weil er ein bisschen weiter außerhalb
wohnt. Ab 200 Kilometer war Ferngespräch.
Ja, okay.
Ach, stimmt.
Ich weiß nur, dass unser Telefon stand zentral im Flur auf einem Telefontischchen. Das war dann bei den allermeisten Familien so, dass das Telefon zentral da stand. Mhm. Dann musste man entweder schnell sein, wenn es klingelt und ein sehr verehrter Mensch am anderen Ende hoffentlich war, ne? Und nicht zuerst der Vater oder die Mutter. Und wenn man dann telefonierte, war es bei uns zumindest so, dass mein Vater auf Bahn 1 lief mit dem Schild "Fasse dich kurz". Mhm. Irgendwann stand dann auch mal ein Sparschwein neben dem Telefon, wo man Geld reinzuschmeißen
hatte. Oh, hatten wir auch. Ja, ja, genau.
Ja, ja.
Meine Schwester hat immer telefoniert, stundenlang mit ihren Freundinnen. Sag mal, und dann war doch auch immer nach 8 Minuten hörte man so ein Klacken in der Leitung. Mhm. So, alles klar, wieder eine Einheit.
Ja, und warum hörte man Klacken? Weil das analog war. Ne? Das war eine analoge Telefonleitung und noch nicht digital. Das kam ein bisschen später. Und in dieser Zeit bewegen wir uns jetzt auch. Also telefonieren macht er zu Hause standardmäßig. Ne? In der Schule hat das nicht gut. Ne? Da ist schwierig, da wird geärgert wegen dieses Augenrollens. Zu Hause ist er sehr aktiv. Der bringt sich alles Mögliche selber bei. Der kocht auch. Der ist noch relativ klein, aber das ist dem egal, dass der nichts sieht. Der verbrennt er sich halt, dann weiß er beim nächsten Mal, wo er nicht hinfassen muss und so. Der schafft sich Sachen drauf. Der fährt auch Fahrrad. Macht er auch. Und orientiert sich an Geräuschen, an Licht und Schatten. Technisch extrem interessiert, beschäftigt sich mit allem, was Schalter hat und was am Strom hängt. 1998, da ist er nun 8 Jahre alt und Schüler, lernt die Mutter einen neuen Mann kennen, der einzieht, heiratet den. Der Typ ist jetzt auch nicht so der Bringer, aber der findet es jetzt zum Beispiel cool, dem Jungen viel zuzutrauen. Er lässt den zum Beispiel auch mit dem Auto rumfahren und sagt, das könnte dessen Selbstbewusstsein fördern. Der Junge findet das natürlich ganz, ganz toll. Schule bleibt ein Riesenproblem. Der wird da richtig, richtig geärgert. Zudem ist er jetzt auch noch übergewichtig. Also wiegt immer mehr, ist zu Hause relativ viel am Telefon. Da kommen wir später noch weiter drauf. Also er ist übergewichtig, er ist blind, er ist in der Schule quasi kontaktfrei auch, weil er Mitschülern besser aus dem Weg geht in den unterrichtsfreien Phasen. Also er vermeidet diese Pausensituationen, diese Freizeitsituationen, wo relativ schnell klar ist, da wird er Bullies treffen, die ihm nicht besonders wohlgesonnen sind und ihre Scherze mit ihm treiben. Jetzt ist das Jahr 2000. Er ist 10 Jahre alt und entdeckt in diesem Fall sagen amerikanisches und auch britisches Phänomen für sich, nämlich Telefon-Chatlines. Wir müssen so ein bisschen in die technische Ecke jetzt mal spazieren. Diese Chatlines sind im Prinzip sowas wie eine Vorstufe später der Online-Chats, die wir kennen, wo wir schreiben und und uns in Gruppen sozusagen zusammenfinden können.
Gab es hier aber auch, ne?
Die gab es hier auch, aber nicht in dem Maße, wie das in Amerika der Fall war, weil es dort schon seit vielen, vielen Jahren, seit eigentlich der Erfindung des Telefons, sogenannte Partylines gab, die mit Party erstmal nichts zu tun haben, sondern wo sich besonders in ländlichen Gebieten Menschen zusammenschlossen mit ihren jeweiligen Telefonleitungen, um günstiger untereinander telefonieren zu können. Sozusagen. Okay. Ne? Also ich verlinke das nochmal.
Ich kenne nur die Dinger mit der Fernsehwerbung. Mhm. Aber das war halt einfach nur eine Bezahlnummer, wo du halt angerufen hast und dann hat dir da irgendwer erzählt, was er gerade anhat.
Ja, was wir hatten in den 90ern speziell, könnt ihr euch vielleicht erinnern, diese Vorwahlrufnummern, wo es Telefonieren billiger wurde. Ne, wo man irgendeine sechsstellige Nummer vorwählen konnte, für die wurde auch geworben und dann wurden die Einheiten billiger. Ne, Jochen,
das ist nie benutzt, aber sowas gab es, ja.
Das gab es durchaus und jetzt ist er 10 Jahre alt, ist ein kleiner Junge und entdeckt diese Telefon-Chatlines für sich. Und zwar hat ihm ein Freund die Nummer gegeben von so einer kostenlosen Chatline, in der man anrufen kann. Das sind auch solche Vorwahlnummern wie bei uns die 0800, kostet dann nichts. Aber eigentlich ist es, wie gesagt, nicht vergleichbar, weil das europäische Fernmeldeprinzip ganz anders ist als das amerikanische Fernmeldeprinzip. In diesen Partylines kann er also mit mehreren Menschen gleichzeitig sprechen. Und der wichtigste Fakt dabei, das ist total anonym. Das heißt, da kann jeder wie in anderen Chatrooms auch sich irgendeinen Namen geben und sagen, ich bin, keine Ahnung, Treckerfahrer. Spinnst
die Chantal.
Ja, ne? So. Und dann sich unterhalten. Das Ganze findet im analogen Telefonnetz statt. Also, wir sind in Amerika, es ist das Jahr 2000. Man kann kurz so erklären, diese Telefon-Chatlines waren Vorläufer der Internet-Chatrooms, gibt es aber auch bis heute. Werden heute überwiegend so für Sex-Chats oder halt auch einfach so zum Quatschen genutzt. Damals natürlich vermehrt, weil es das Internet einfach stumpf mal noch nicht so in der Verbreitung gab. Also Matt ist klein, 10 Jahre alt, blind, oft allein und gelangweilt und findet das toll. Der hört da vielen Leuten einfach zu. Der wählt sich ein, da sind unheimlich viele Leute, die vor sich hinsabbeln, sich miteinander unterhalten und er hört zu und wir wissen, der kann Stimmen imitieren, ganz hervorragend, täuschend echt. Und er kann viel mehr hören, als wir hören können. Und was er auch hören kann, ist nicht nur die deutlich, ich sag mal, spezielle Kommunikationsweise einiger dieser Chatline-Teilnehmer, die deutlich sicherlich nicht jugendfrei sind, sondern er hört auch relativ zufällig, dass es solche Einwahlsignale gibt, wenn jemand sich zuschaltet. Die registriert er, dass es Klicken gibt in den Leitungen, dass er versucht auch ein paar Sachen parallel mit der Tastatur zu machen am Telefon, also mal auszuprobieren, was passiert denn, wenn ich jetzt parallel irgendwelche Nummern wähle. In diesen Chats da, in denen er jetzt viel ist, treffen sich nicht nur Sozialarbeiter, ne, sondern da sind Menschen mit Tagesfreizeit und diversen Bedürfnissen.
Schön und, formuliert.
Ne, der stellt
Menschen auch Menschen mit Tagesfreizeit und vielen diversen Bedürfnissen.
Das ist die Rhetorik der unbedingten Haftbarkeitsvermeidung. Ja. Würde ich jetzt mal so sagen. Also er stellt vor allen Dingen eins fest, was ihm sehr gefällt: Niemand in diesen Chats ist auf Augen angewiesen. Also kräht er relativ fröhlich da mal rein. Hier sind ja alle blind. Ne? Also eigentlich ist er untergleichen, weil Hören und Sprechen das ist, was da gefragt ist. Ich komme kurz zur Quellenlage, um das nicht aus den Augen zu verlieren. Also Quellen zu diesem Fall sind ein Artikel von 2009 aus dem Rolling Stone von einem Journalisten namens David Kushner, später adaptiert auch nochmal vom Stern. Die Prozessakten, mehrere US-amerikanische Artikel, seine eigenen Worte. Er redet gern, auch bis heute. Und das ist sicherlich immer mit Vorsicht zu genießen. Aber er sagt, das, was er da jetzt erlebt, das bedient im Prinzip alle seine Bedürfnisse, die er hat, nämlich Bedürfnis nach Kontakt, Bedürfnis gehört zu werden, und er kann sich auch so verstellen, dass niemand merkt, er ist ein 10-jähriger Junge.
Das ist beeindruckend.
Ja, und so macht er das erstmal relativ harmlos. Laut FBI, das wiederum entnahm ich den Akten, spätestens 2003, das ist nicht so ganz klar, das konnte man nicht so ganz nachvollziehen, aber spätestens 2003, als er 13 ist, entdeckt er ganz zufällig was, dass vor ihm schon in den 50er Jahren ebenfalls ein blinder Junge namens Joe Agresha rausbekommen hat beim Telefonieren, nämlich, wenn man auf einer ganz bestimmten Frequenz pfeift, nämlich genau auf 2600 Hertz auf der Frequenz, pfeift man auf der Steuerungsfrequenz für Telefone. Das hat dieser in den 50er Jahren ein 8-jähriger blinder Junge herausbekommen. Also müssen wir jetzt mal so einen ganz kleinen Ausflug in die amerikanische Geschichte des sogenannten Freaking machen. Sagt euch Freaking was?
Nee.
Freaking wird wird buchstabiert P-H-R-E-A und dann King, zusammengesetzt aus den Worten Freak, also Phone, Telefon, und Freak, verrückter Typ, bezeichnet eine relativ frühe Subkultur von Hackern, denen es sehr früh gelungen ist, bereits in den 60er Jahren, sich wie dieser kleine 8-Jährige in den 50er Jahren in Telefongespräche reinzuhacken. Also ursprünglich kann man sagen, sind diese Methoden des Freaking, also bei dieser Telefonie, in der wir da unterwegs sind, möglich durch Benutzen spezieller Signaltöne bei analogen Telefonleitungen. Diese Wurzeln reichen zurück bis in die ersten Telegrafennetze in Amerika. Ich verlinke dazu einen großen langen Artikel nochmal. Also einen der Grundsteine, das ist vielleicht nochmal interessant für diese Freaker-Szene, also von Leuten, die sich in analoge Telefonleitungen reinhacken, legte John T. Draper, auch bekannt als Captain Crunch.
Der Name sagt mir was. Also jetzt nicht nur von diesen Flakes oder was das ist.
Also der hat dieses Telefon-Freaking sozusagen weiterentwickelt und hat eigentlich so eine Hacker-Szene, in so eine Subkulturszene fürs Telefon-Hacking, fürs Freaking entwickelt. Die haben Töne auf Band aufgenommen und konnten so jedes Telefon manipulieren. Heute spricht man von Blueboxing, vielleicht sagt euch das.
Aber was genau haben die dann gemacht? Also die haben ins Telefon gepfiffen und waren dann in einem zufälligen Gespräch oder was?
Ja, sie haben vor allen Dingen geschafft, und da komme ich gleich nochmal drauf, Daten auszuspähen über Menschen, die sich in den Telefonleitungen befinden, oder Organisationen. Also was man da, was man sozusagen heute als Social Engineering bezeichnen würde. Ich hole Infos aus Systemen raus, ne, durch das Einhacken in andere Systeme, von Angestellten, von Firmen, von anderen Leuten. Die
zugehört haben dann.
Mhm. Oder auch um ins Telefonsystem umsonst reinzukommen. Und da sind wir wieder bei der Frage, was kostet so telefonieren? Kostet natürlich nichts, wenn du dich reinhackst. Ne? Das kann ein ganz einfacher Vorteil sein.
Früher konnte man das machen, wenn man auf der Telefongabel so immer wieder hin und her gedrückt, so klack, immer auf auf diesen Pinöckel von der, ne, also wenn man den Telefonhörer wegnimmt und dann diesen Taster die ganze Zeit drückt, dann war man plötzlich in irgendeinem Gespräch. Oder man hat irgendjemand angerufen.
Das hieß, glaube ich, Pulswahlverfahren, und dann gab es das Mehrfrequenzwahlverfahren. Mehrfrequenzen sind die, glaube ich, heute auch noch die Töne. Das ist halt die Töne, und vorher gab es es halt mit Unterbrechungen. Und die Null waren halt 10, dann war es, ne, also 10 kurze Unterbrechungen, tak. Die 1 war einmal und so weiter und so fort. So konntest du, wenn du so oft auf die Gabel gehauen hast, diese entsprechende Nummer, also die Ziffer wählen, was ganz lustig war, weil du so mit abgeschlossenen Telefonen telefonieren konntest. Mhm. Aber welche, die konntest du abschließen. Ne, so eine Wählscheibensperre zum Beispiel. Dann konntest du halt trotzdem die Nummer wählen.
Durfte der kleine Georg früher nicht telefonieren? Das ist ein Schloss davor.
Nee, wir hatten kein Schloss. Also ich brauchte es nicht, aber ich habe das teilweise mal versucht und es hat funktioniert. Ist natürlich schwierig, weil du musst halt ungefähr den Rhythmus hinbekommen, mit dem normalerweise gewählt wird. Mhm. Und dann musst du halt 10, 12, 15 Ziffern korrekt eingeben. Dich also nicht verwählen. Und dann hau du erstmal innerhalb von, keine Ahnung, anderthalb Sekunden exakt 10-mal auf diese Gabel und danach 6-mal oder was weiß ich, ne? Die meisten Nummern fangen ja mit 0 an, also mit Vorwahl halt. Es war nicht so ganz leicht, aber es ging.
Ja, und daran merkst du mal, wie groß so ein Interesse daran sein kann, sowas auszuprobieren, ne? Was klappt?
Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn du damit so viel Geld sparst. Das Lustige ist, hättest du uns damals gesagt, man könnte, oder ich meine, wir wussten, dass es sowas gibt, weil in Amerika ging das ja relativ früh los, dass man Telefon hatte mit Unlimited Local Calls, also unbegrenzte Nahgespräche. Mhm. Und dann dachte ich mir so, boah, wie cool wäre das, unbegrenzt hier im Ort irgendwie telefonieren. Und heute denkst du dir, ich kann fast überall hin ohne Kosten telefonieren und ich bin froh, wenn ich nicht telefonieren muss. Also wie sehr sich das geändert hat. Ne?
Ich hatte mal ja, ich war früher so in Mailboxen, so BBS-Systemen unterwegs. Mhm. Das war so das, bevor es World Wide Web so richtig ging, schon so ein bisschen online mit einem Modem. Und damals war das noch so, dass du halt für die Dauer und für die Distanz gezahlt hast. Also, dann war ich in der Mailbox, die war in München oder in Bayern, also über 200 Kilometer weg von Frankfurt. Das heißt, ich habe immer Ferngespräch gezahlt und dann war ich da so 1-2 Stunden jeden Abend drin und irgendwann kam die Telefonrechnung. Oh Gott. 800 Mark.
Uiuiuiuiui.
Und meine Mutter hat mir so den Arsch aufgerissen, PC aus dem Zimmer gerollt. Ich hatte einen Monat PC-Verbot. Hab schrecklich geheult, musste auch vom Taschengeld was abbringen. Es gab richtig Ärger.
Oh ja.
Und damals habe ich dann so gedacht, so eines Tages will ich mal so viel Geld verdienen, dass ich so lang wie ich will ins Internet kann. Ja. Mhm. Das war für mich damals, das war so ein Traum wie Millionär sein. Ja. Ne, du hast gesagt, und ja, ich kann dann so lang wie möglich. Es ist mir völlig egal, ob das 800 oder 8000 kostet. Ich gehe so lange rein und das Geld spielt keine Rolle mehr. Das war ein Traum, den ich damals hatte.
Bei mir war das beim Gaming auch so. Da kamen die ersten Internet-Computerspiele nicht mal auf den Markt, weil das noch keine verkauften Spiele waren, diese MMOs damals. Und die waren halt textbasierte, ganz simple Rollenspiele. Und bei uns in Aachen, wo ich studiert habe, gab es halt den Informatikpool und der war halt auch ans Internet angeschlossen. Mhm. Als vermutlich, ich weiß nicht, ob es einer der ersten war, aber es war halt irgendwie Mitte 90er um den Dreh. Und da war das halt auch so, dass ich und einige andere dann nachmittags, solange wie dieser Pool, Informatikpool auf hatte, da drin saßen, weil wir halt umsonst in Anführungsstrichen im Internet sein konnten, auch wenn es eine sehr, sehr frühe Form war. Und ich mir auch dachte, boah, wie geil wäre das, wenn ich jetzt kostenlos zu Hause dieses textbasierte MUD spielen könnte. TAP-MUD hieß das. Die APP-MUD. Einer der Vorläufer von sowas, was später World of Warcraft sein würde.
Ja, und es ist sehr, sehr interessant, in welcher Rasanz sich das entwickelt hat.
Absolut,
was alles möglich war Anfang der 80er Jahre, um auf dieses Freaking zurückzukommen in Amerika, kamen international die ersten Akustikkoppler relativ günstig auf den Markt. Das heißt, da gab es für Freaker, über die wir ja heute sprechen, offenbar neue Wege der Manipulation an Telefonnetzen. Auch als direkte Manipulation der Vermittlungsstellen über den eigenen PC. Da wurde natürlich dann immer wieder gegengearbeitet mit neuen Sicherheitsmaßnahmen, dass das nicht geschehen kann. Also die Computerszene hat das von Commodore-Computern, Amiga und C64 aus irgendwie versucht, sich da erste Versionen auch von Telefonkarten auch manipulierbar. Ne?
Die Anbieter waren vermutlich auch komplett damit überfordert, weil bis dahin jede Art der Manipulation recht schwierig und technisch vermutlich war und immer noch größtenteils händisch durchgeführt werden musste. Und wenn du dann Computer hattest, die halt automatisiert irgendwelche Routinen ausprobieren konnten, wo zum Beispiel, keine Ahnung, Zahlencodes oder irgendwas ausprobiert werden, was geht ja alles um Längen schneller, als wenn da einer sitzt und versucht herauszufinden, ob er mit 10-mal die Taste drücken eine Null wählen kann. Ne?
Das war waren wir
gar nicht vorbereitet auf Cybercrime in Anführungsstrichen.
Es war eine schöne Zeit, 80er Jahre damals, als es mit den Rechnern anfing. Da könnt ihr euch noch an Computer, WDR Computer Club erinnern? Mit den beiden älteren Herren, die dann irgendwie, das ist die Diskette, die schiebt man hier rein.
dröger ging es auch nicht mehr als die beiden.
Oh, ich habe so geliebt.
Das macht der Physiklehrer.
Aber es, ich glaube, es war die einzige Sendung, die es so gab über Computer,
ja,
oder?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Es gab noch so ein paar andere. Es gab noch irgendwie Klaus Krüsken mit seiner, wie hieß er, irgendeine Game-Nummer oder so, glaube ich. Also es gab so ein, zwei Computersendungen, die dann irgendwie in den 80ern, abgesehen von Computerclub, ja, kamen und gingen. Und
das kam übrigens nach Telegymnastik.
Aha. Telegymnastik.
Es gab früher noch Telegymnastik. Meine Mutter turnte dazu. Wenn ich zu Hause war, turnte ich mit. Und danach kamen diese beiden bärtigen Langweiler.
Ein Telekolleg gab es auch noch.
Der eine war bärtig, der andere war nur ein Langweiler.
Okay, danke. Danke für den.
Sind schon kultig gewesen, aber trotzdem, auch wenn man es geguckt hat und die Themen spannend waren, die waren halt schon. Das waren jetzt nicht so die Riesen-Entertainer.
Ja.
Und ein Vergleich selbst zu Harald Lesch.
Und jetzt ist unser Auftrag ja so ein ganz kleines bisschen auch entertaining. Deshalb gehe ich nicht zu tief in diese Freaking-Entwicklung rein. Aber wen das interessiert, ich verlinke diesen Artikel dazu. In der Verlinkung zu diesem Artikel zu Freaking gibt es eine super gute Links weiterhin vom Chaos Computer Club. Dann gibt es eine tolle Timeline von CNN. 40
auch
Years
legendär History. Sind, ne? Der Chaos Computer Club.
Ja, also hochinteressant. Da kann man sich echt verlaufen. Aber da ich nicht so viel Beifang haben wollte heute, verlinke ich das nur. Ne? Für wen es interessiert, gerne rein.
So kann ich jedem mal empfehlen, wer noch nie davon gehört hat, mal Chaos Computer Club. Vermutlich mal einfach den deutschsprachigen Wikipedia-Eintrag anfangen. Und das ist auch wie man so schön sagt, Rabbit Hole. Ne? Also so ein Ding, was man anfängt und wo man sich drin verfängt, verläuft, wie auch immer.
Also kurz, Matt beginnt früh während dieser Gruppenchats in der Partyline irgendwelche Telefontasten zu drücken, hört sehr differenziert Akustiksignale, tut das aus reiner Neugier, bekommt raus, dass er bei einer bestimmten Kombination von Zahlen, Sternchen und Raute-Taste, die es auch am Telefon gab, wenn ihr euch erinnert, plötzlich im Moderatorenmodus landet. Und plötzlich Moderator ist. Das hat er rein zufällig, fällt ihm das auf. Und als Moderator bekommt er nun alle Telefonnummern der Teilnehmer aufgezählt. Die werden maschinell vorgelesen. Die merkt er sich. Der kann sich das nämlich gut merken. Das findet er erstmal super witzig. Und dann nutzt er das für sich aber sofort. Denn wir wissen ja schon, dass in diesen Chatrooms, wo Menschen mit Tagesfreizeit und Bedürfnissen unterwegs sind, auch nach Leibeskräften, wie es heute in Chatrooms auch vorkommen kann, habe ich mir sagen lassen. Da wird auch nach Kräften gelästert. Da sind die Leute, weil sie auch anonym sind, nicht nur nett miteinander. Da gibt es auch die ein oder andere Form von sexueller Belästigung und von so sich dissen und beschimpfen ist ja alles anonym, ne? Kann ja nichts passieren, kann man ja mal machen und alles rauslassen, was man so am Tag selber an Druck hatte, passiert da. Und das geht auch teilweise gegen Matt. Und der beginnt jetzt immer dann, wenn er von jemandem angegriffen wird, verbal, oder jemand ihn abwertet. Beginnt er sofort, dessen Telefonnummer über diese Tastenkombination rauszubekommen und ruft den dann danach anonym mit einer verstellten Stimme an und bedroht den zu Tode am Telefon.
Okay.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mach den anonym fertig. Also im Prinzip hat er jetzt zwei exzellente Fähigkeiten, die er einsetzen kann. Sein super Gehör und seine Mega-Fähigkeit, Stimme zu imitieren. Damit lässt sich viel anstellen und das tut er in Folge auch.
Frage mich, wie man als Zehnjähriger, wenn man irgendwo anruft,
hallo,
so klingt, dass jemand, der bedroht wird, das ernst nimmt. Weil ich würde mir denken, okay, offensichtlich irgendwie ein Kinderstreich oder nicht.
Ja, das passiert ihm nicht. Aus irgendeinem Grund fliegt er nicht auf. Der ist jetzt 11.
bewegt sich jetzt sehr sicher und mehr oder weniger nur durch Schulbesuch und ein bisschen Nachtschlaf unterbrochen in diesen Partylines und andauernd, also richtig, richtig hochfrequent, diese unabhängigen Telefonkreise da. Da ist er exzessiv jetzt unterwegs und man muss das wirklich exzessiv nennen. Also er lernt über Frequenzgeräusche, über Abhören von Einwahlgeräuschen Nummern zu erkennen, spricht darüber, über diese Fähigkeit teilweise auch mit anderen Teilnehmern dieser Lines. Und er ist tagelang dabei, diese Fähigkeiten auszubauen und zu verfeinern, anhand von Klick- und Tonfrequenzen ganze Telefonsysteme zu entschlüsseln. Was auch den Vorteil hat, sich in Telefonsysteme einzuwählen, die ansonsten kostenpflichtig wären. Und in dieser Phase, vermutlich um das Jahr 2003 herum mit 13, lernt er auf diese Art und Weise und auf dieses Stunden- und Tagelange im Telefonnetz hängen. Einzelne Phone Freaks, die Phone Freaks ist eine bekannte Hackergruppe aus den 80er Jahren in dieser Szene, Phone Freaks kennen und lernt von denen noch mehr Tricks, Partylines zu manipulieren.
Wir sind jetzt aber auch schon in der Internetzeit, aber ja, deutlich, ne?
Das heißt, also vieles von dem, was wir jetzt hören, kann auch gut, halte ich mich ein bisschen knapper, mit Hilfe des Einsatzes von PCs passieren, ne? Oder Computer sicherlich parallel auch dabei. Sein Ziel ist erstmal trotzdem umsonst zu telefonieren. Es geht um Stimme und Hören. Es geht ihm darum, Leuten Streiche zu spielen, wobei das jetzt echt schon fast geschmeichelt ist. Das geht auch hin bis zu, und er kommt jetzt natürlich mit 13 in die Pubertät, bis hin zu sexueller Belästigung von Frauen am Telefon und in diesen Chatrooms. Überhaupt, sexuelle Belästigung am Telefon, das war jetzt gerade bei uns in Deutschland zu Zeiten, ne, wo man noch im Telefonbuch stand, ne, um erreichbar zu sein, analoge Telefonleitung. Kannte ich so in meinen 20ern keine Frau, die dann nicht irgendwann den Eintrag geändert hat im Telefonbuch mit nur dem Anfangsbuchstaben des Vornamens, ne, um nicht gleich irgendwie von jemandem der Wildwelt anonyme Anrufe zu bekommen, kommen wir vielleicht nochmal drauf. Also er versucht online, also on Telefonline, er versucht auch in Kontakt mit Frauen zu kommen, um Telefonsex zu haben, in der Regel nicht erfolgreich. Aber wenn eine Frau ihm sexuelle Dienste am Telefon verweigert, fängt er an, ihre Telefon-ID zu hacken und sie zu swatten. Und da sind wir bei einem, swatten ist ein Begriff, den Georg sicherlich kennt.
Ja.
Also mit falscher Caller-ID Polizeiwachen anrufen. Ja? Notruf sozusagen absetzen von dieser ID, einen falschen Notruf und dann rast die Polizei zu der Adresse, die mit der ID verknüpft ist. Zu
ist leider Gottes in der Szene, wo wir arbeiten, Gaming-Streaming-Szene, bei manchen sehr beliebt.
Echt?
Ja, die halt dann herausfinden, wo ein entsprechender Streamer halt lebt und dann entweder Informationen über diese Person veröffentlichen oder im Worst Case tatsächlich auch hier die Polizei anrufen und dann sagen, ich habe hier Geiseln in meiner Wohnung, gib dann die falsche Adresse, also die Adresse des entsprechenden Streamers an, in der Hoffnung, dass die Polizei dort irgendwie aufschlägt und ihn in Schwierigkeiten bringt und die Tür aufbricht und so weiter und so fort. Und das heißt halt Swatting, weil das halt diese Spezial, ne, diese Teams, Special Weapons and Tactics, die dafür gerufen werden, die machen halt nicht viele Kompromisse und nicht viele Gefangene. Genau. Da wird im günstigsten Fall deine Tür eingetreten, nicht im günstigsten Fall, aber da wird durchaus deine Tür eingetreten. Du wirst erstmal auf den Boden gezwungen und dann wird geguckt, was noch übrig bleibt. Gibt auch, kommen wir jetzt vermutlich später noch zu, aber das kann sehr unschön ausgehen, sowas. Und
allerdings,
ich kann euch allen nur empfehlen, wenn ihr glaubt, dass das ein Scherz ist, irgendwie, mit dem ihr jemanden mal ein bisschen ärgern könnt, ich empfehle euch, das nicht zu machen, genau wie DDoS. DDoS ist so das Zweite, was sehr beliebt ist. Das sind halt Angriffe, wo man die IP von Leuten rausbekommt oder von Firmen und dann dafür sorgt, vereinfacht gesagt, dass deren komplettes Internet zusammenbricht. Mhm. Das sind Sachen, die A, sehr, sehr teuer werden können für einen selbst, wenn man das macht. Und die B im Worst Case auch durchaus im Gefängnis landen können, je nachdem, welche Folgen das hat. Ja, eine Exkursion.
Absolut interessant, denn was er jetzt tut, ist eigentlich das, was wir von Tätern kennen. Ne? Er steigert sich in eine Richtung, die immer mehr in, also Belästigung ist eine Straftat, ja, aber jetzt geht es auch viel, viel stärker in dieses Swatting. Das heißt, er macht das nicht nur einmal, er macht das öfter, dass er sozusagen mit falscher Caller-ID Polizeiwachen alarmiert. Und diese SWAT-Teams übrigens, das ist eine taktische Spezialeinheit innerhalb der Polizei, muss man dazu nochmal sagen. Die sind wirklich bis an die Zähne bewaffnet. Die sind, haben eine mega Elite-Ausbildung hinter sich. Die sind schnell, die fackeln überhaupt nicht. Also ich zähle nicht alles auf, was er getan hat. Auch er selbst redet später viel darüber, was er getan hat und ausgelöst hat, was ein bisschen so den Anschein erwecken kann. Das ist auch ein bisschen stolz drauf. Ich nehme mal nur so die Dinge, die wichtig sind für die Geschichte. Er macht das ordentlich häufig. Sein Ziel ist eigentlich ja, umsonst zu telefonieren und irgendwie witzig zu sein. Es kommt aber das Jahr 2004 und da beginnt er, sich in größerem Ausmaß strafbar zu machen. Was er jetzt tut, ist, er hört via Telefon beispielsweise Abteilungsleiter ab. Und zwar Abteilungsleiter von zwei großen Telefonkonzernen, einmal AT&T. Und ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht, Verizon oder Verizon geschrieben, Verizon glaube ich ausgesprochen.
Verizon, ja.
Und lässt sich, also hört die ab, hört sich deren Stimmen an, imitiert deren Stimmen perfekt, ruft dann Mitarbeiter der Telekommunikationsunternehmen an und lässt sich Infos geben. Als krass. Dieser imitiert den Abteilungsleiter mit der Stimme. Lässt sich Passwörter geben, lässt Telefonleitungen von Leuten sperren, die ihm mal blöd gekommen sind. Zum Beispiel war bei denen zu Hause mal ein Techniker und sollte was reparieren, der hat ihn genervt. Ja, dem lässt er die Telefonleitung dann sperren. Also er beginnt jetzt etwas zu machen, das man Spoofen nennt. Im großen Stil, also Anrufer-IDs zu fälschen, um die wahre ID zu tarnen und damit in irgendeiner Form aktiv zu sein. Er swattet mehr, also mit dieser falschen Caller-ID die Polizei alarmieren, als vorher. Das, man muss eigentlich sagen, jetzt eskaliert der. Der startet damit nun 40-jährig. Das ist sein erster großer, seine große Tat, die ihm richtig gut gefällt. Er spooft die Nummer eines Geschäfts in der Nähe seines Wohnhauses. Das ist ein Laden, Kaufmannsladen würde man auf Kleindeutsch sagen, also ein Laden, imitiert die Stimme des Ladenbesitzers, den er natürlich kennt, täuscht einen Überfall vor, sagt, ich bin hier überfallen worden und lässt so über diesen 911-Call eine ganze Kompanie Polizei anrücken, nachdem er seinen Bruder angerufen hat, er soll sich doch mal vor einen Laden stellen und gucken, was da passiert. Dieser Bruder natürlich berichtet, oh Gott, hier ist alles voller Polizei, ne? Geht's total rund hier in East Boston. Und Matt sagt, ach was, echt? Ja, hört das Geheul der Sirenen und freut sich diebisch, dass er das ausgelöst hat. Das heißt, es gibt auch sowas wie einen Kick anscheinend an der Sache.
Klar, das ist ja ganz häufig bei den Leuten so, dass die, ne, wenn du sonst keine Macht hast, mit sowas kannst du halt, ne, was gibt's Krasseres, als dass du mit einem Anruf dafür sorgst, dass irgendwo ein Sondereinsatzkommando aufschlägt.
Ja.
Also es gibt noch, ich möchte ja niemanden auf Ideen bringen, aber ne, das ist ja recht häufig so, wenn du ansonsten keine Bedeutung hast, vielleicht kannst du negativ auffallen und wirklich richtig auffallen. Das ist ja ein gutes Beispiel dafür halt.
In den Chatrooms, in denen er ja nach wie vor ist, in den Telefonchats, heißt er jetzt auch Lil Hacker. Den Namen hat er sich gegeben und gemacht.
Ist das lame?
Es ist ein bisschen lame, er moppert da auch so massiv rum jetzt. Ne? Er ist auch so ein Typ, der so unheimlich jetzt anfängt, einen auf dicke Hose zu machen, schickt Leuten die Polizei ins Haus oder gleich bewaffnete Sondereinsatzkommandos, wenn ihm einer blöde rüberkommt. Also er zieht's jetzt durch.
Man nennt das so abschätzig Script-Kiddy, ne? So Kinder, die halt an sich nicht wirklich irgendwie großartig hacken können oder Talente haben, aber in der Lage sind halt irgendwie so ein bisschen Schaden anzurichten, wo ich gerade von DDoS gesprochen habe. Ihr erinnert euch, diese diese Angriffe, Distributed Denial of Service nennt sich das, wo man im Prinzip dafür sorgt, dass irgendeine Leitung dicht ist und irgendwer nicht mehr quasi seine Rechner, sein System und so weiter benutzen kann. Das sind Dinge, die sich auch relativ leicht über, ich google mal so ein paar Sachen, bewerkstelligen lassen und womit man viel Schaden anrichten kann, ohne tatsächlich jetzt irgendwie ein großer Hacker zu sein. Und deswegen halt Script-Kiddie, weil bei sowas halt kein großes Talent gebraucht wird, es oft Kinder sind oder Jugendliche, die sowas machen, man aber trotzdem einiges an Schaden anrichten kann. Übrigens, solche hatte ich auch, also DDoS-Attacken habe ich auch schon gehabt. Mhm. Und die haben, wie ich später rausgefunden habe, meine IP rausbekommen über nicht WhatsApp, sondern Skype.
Ach komm.
Skype war es lange Zeit Default. Ich glaube, entweder beim Standard-PC Skype oder bei der App fürs Handy, bei einem von beiden, dass man darüber die IP des Nutzers herausbekommen konnte, ohne dass der das irgendwie dir hätte bestätigen müssen oder in deiner Kontaktliste oder so gewesen wäre. Und ich habe mich halt gewundert, wie zur Hölle, was passiert hier, bis ich rausgefunden habe, das sind DDoS-Angriffe, die halt über Skype kommen, so damals kamen.
Ja, also was der jetzt allerdings, den dürfen wir jetzt nicht unterschätzen, ne, ist nicht so ein Kiddie. Der hat sich in seinem jungen Alter richtig spezialisiert. Der hat auch in der Hacker-Szene da einen Namen bei diesen Freaker-Clubs, in denen er ist. Der hat sich einen Namen in der Szene gemacht, jetzt relativ schnell, weil der richtig gut ist in dieser schlechten Sache. Also im Chatroom-Zirkel wetteifern mehrere männliche Freaker miteinander aus der Szene. Da gibt es auch so offenbar so einen Konkurrenzkampf. Wer kann das noch heftiger? Ja, wer kann noch mehr Schaden anrichten? Wer kriegt noch mehr Frauen rum? Wer kriegt noch mehr auch über Erpressung Frauen zu Telefonsex, was übrigens kein seltenes Motiv ist? Er trifft auf Frauen. Es gibt auch Frauen, die das toll finden, die selber aus der Hacker-Szene kommen und diese Superhacker, die auch so in Ranglisten da, ne, mit Namen und eigenen Namen agieren, super bewundern, die nennt Matt die Hacker-Groupies. Also mit denen hat er Kontakt, da ist er aber auch teilweise, wenn die das nicht so mitgehen, was er da vorhat, die erpresst er auch, die macht er auch fertig, die kriegen auch die Polizei auf den Hals. Dabei hat er Unterstützung. Wir erinnern uns, er ist jetzt 14. Und zwar hat er Unterstützung von einem Herrn mittleren Alters in seinen 40ern, der heißt Stuart Rosoff. Das ist eine arbeitslose Legende unter den Telefonhackern. Der hat nämlich schon in den 80ern mit so Kram angefangen. Der ist schon länger in der Szene unterwegs und ich versteige mich mal dazu, ihn zu beschreiben. Es gibt ein Bild von ihm, ich verlinke auch wieder alles, mache hier alle Fotos, die ich kriege, wieder schön auf meinen tue ich auf meinen Schreibtisch, damit ihr auf Steady gucken könnt, wie das aussieht. Ein bisschen schmieriger, würde ich sagen, übergewichtiger Typ, Oberlippenbart, mopsig, kommt da als Akustikformat, im Akustikformat tätig, bei den sogenannten Hacker-Groupies in der Telefonchat-Szene ganz gut an. Hat schon als Teenie Frauen an Telefonen sexuell belästigt und ist Mitglied einer Gemeinschaft von Freakern namens Wrecking Crew. Der hat auch schon mal 3 Jahre im Knast verbracht, unter anderem wegen Sexualdelikten. Der ist jetzt im Kontakt mit Matt und will ihm beweisen, wie cool er freaken und swatten kann. Dieser Mit-40er schickt nun einer Frau, die ihm Telefonsex verweigert, einen Streifenwagen nach Hause mit dieser Methode des Swattens wegen angeblicher Kindesmisshandlung, die hat 2 Kinder, und erpresst danach Telefonsex von ihr, ihrer Aussage nach, später übrigens vor Gericht, und in Anführungsstrichen bietet ihr auch an, wenn sie nicht zur Verfügung steht, wäre das Kind auch in Ordnung. Also das ist ungefähr diese Liga. Also diese Infos werden später vor Gericht von einer Zeugin namens Robertson kommen, die Teil der Szene war, muss man sagen. Also Rosoff, dieser Mit-40er, ist nun also für diesen 14-Jährigen sowas wie sein Lehrer, wie man es durchzieht. Jetzt ist Matthew aber bald besser als er. Der kann einfach mehr. Der spioniert ihn aus, ne? Matt, diesen Rosoff, der kommt an seine persönlichen Daten, der lässt seinen Anschluss sperren, der erpresst ihn, bis er seine Vormachtstellung in diesen Chatgruppen aufgeben muss und Matthew Weigman, der Nummer 1 Hacker-Freaker in dieser Chatline-Szene ist. Es ist kaum zu glauben, ich habe das gelesen und habe das nirgendwo noch mal verifiziert gefunden. Ich habe es auch in den Prozessakten nicht gefunden, aber in einem Artikel heißt es, er bringt es zu der Zeit auf über 40.000 Anrufe im Monat. Von wenigen Sekundenlänge bis zu mehreren Stundendauer. Das wären pro Tag 1.333 Anrufe. Man kann das kaum fassen, wie intensiv der telefoniert. Wir haben jetzt das Jahr 2006, Matt ist 16 Jahre alt und hat sich eine Profi-Attitüde zugelegt. Eine tiefe Stimme, Szene-Jargon, meldet sich in den Rooms, in die er einsteigt mit "Na, ihr Motherfucker", macht seine Mitfreaker fertig, hat überhaupt keine Widerstände mehr, ist ein harter Hund und ist auch gefürchtet in der Szene für das, was er tut, wenn ihm einer querkommt. Jetzt bricht er auch die Schule ab, 10. Klasse, gar keine Notwendigkeit mehr dahin zu gehen, auch keine Zeit. Ist jetzt hauptberuflich Freaker, Swatter, betrügt im größeren Stil, kauft mit gefakten Kreditkartennummern ein, an die er kommt, über Ausspähen von persönlichen Daten, von Daten aus Telefonanbieter, Einträgen. Er kauft mit Gutscheinen von Ladenketten ein. Fast niemand in der Szene weiß, dass er kein erwachsener Mann ist, sondern ein übergewichtiger, blinder Teenager, der allein in seinem Zimmer im ersten Stock dieses Einfamilienhauses sitzt und telefoniert und sich um Leib und Leben freakt. Spätestens jetzt kam bei mir in der Recherche der Punkt die Frage auf, was weiß denn seine Familie darüber? So fällt das niemandem auf, dass der Typ die ganze
1300 Anrufen am Tag?
Ja, also ne, normalerweise wäre doch man irgendwie vielleicht mal hingegangen und hätte gesagt, sag mal, telefonierst du nicht ein bisschen viel, Jochen? Bei uns wäre es aufgefallen. Ne? Da anscheinend nicht. Sein größerer Bruder scheint was zu wissen. Eine seiner Taten in diesem Jahr, und ich nehme mich mal exemplarisch, 2006, die steht beispielhaft für das, was er zu tun bereit ist. Die hat David Kushner, der Journalist des Rolling Stone, aufgeschrieben. Matt ist in einem Chatraum namens Jackie Donut gemeinsam mit einer Stephanie P. Das ist die Situation. Eine der vielen. Stephanie P. verweigert ihm verlangten Telefonsex. Der ist jetzt tief gekränkt und stinksauer. Unser Matt hackt die ID ihres Vaters, James P. Der lebt in Texas, sie übrigens auch. Der Vater ist Lkw-Fahrer, hat gerade eine schwere Herz-OP hinter sich. Älterer Herr. Und dem schickt er jetzt ein SWAT-Team mit dieser Swatting-Technik, hätte ich es fast genannt, zu ihm. Mhm. Und da passiert genau das, Georg, was du gerade beschrieben hast. Er faked diesen 911-Call von James Haus aus sozusagen, ne? Gibt sich als James aus, behauptet, ich habe gerade meine Frau umgebracht und meine beiden Töchter halte ich als Geiseln. Und wenn die Polizei kommt, bringe ich die auch um. Dieser Anruf kommt über 911 nachts im Juni 2006 rein. Innerhalb kürzester Zeit umzingelt ein SWAT-Team schwer bewaffnet James Haus in Alvarado, Texas. Der völlig ahnungslose, nicht besonders gesunde James öffnet die Tür und wird genauso, wie du es eben beschrieben hast, Georg, überwältigt. Nämlich ruckzuck haben die den auf den Boden geworfen, in Handschellen gelegt, bevor dann klar wird, dass hier überhaupt nichts passiert ist.
Mhm. Hat er noch Glück gehabt, wenn
wie viele
zu Boden geworfen wird?
Wie viele Fälle gibt es, Georg, du weißt das doch bestimmt, ne? Also ist das an der Tagesordnung heutzutage? Oder?
Also ich glaube, wir reden ja jetzt da von 2006. Mhm. Da war das noch kein öffentliches Ding. Heutzutage, also nichts, was weit verbreitet war. Heutzutage ist es halt so, dass mit Streaming und so weiter und so fort sehr, sehr viele Polizeidienststellen auch von diesem Problem schon mal gehört haben. Und gerade bei bekannteren Streamern oder anderen bekannteren Personen, wo man sich denkt, na, da hat vielleicht mal irgendjemand die Möglichkeit gehabt, deren Wohnort herauszufinden, schon ein bisschen vorgewarnt sind. Aber damals war es halt so, du hast nicht sehr viele Fake-Anrufe bekommen von irgendeinem Geiselnehmer oder so. Und gar überhaupt diese Idee, dass jemand das absichtlich machen könnte, um einem anderen zu schaden und das mit gefälschter Caller-ID, also dass man nicht sofort sehen kann, der Anruf kommt überhaupt nicht von dort, sondern von einem ganz anderen Bundesstaat oder so. Heute ist das, glaube ich, nicht mehr, was heißt nicht mehr so wild. Es wird mehr Leute geben, die es versuchen. Aber ich glaube, diese Einsatzkommandos wissen langsam auch, dass das existiert. Und das war damals das große Problem, bis in die 2010er mal mindestens rein, dass es halt durchaus passieren konnte, gerade je nach Bundesstaat, dass du dort so ein SWAT-Team hattest, die sich überhaupt nicht dessen bewusst waren, dass das so ein kleiner Hype war, fälschlicherweise zu solchen Einsätzen geschickt zu werden. Dann musst du dazu sagen, in den USA ist natürlich auch Waffenbesitz fast überall legal. Und selbst wenn er nicht legal ist, kannst du sehr leicht an Waffen kommen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, einer bewaffneten Person zu begegnen, die dir die Türe öffnet, ist deutlich höher, als das jetzt mal bei einem zufälligen Menschen in Deutschland der Fall wäre. Und das ist halt nochmal ein Riesenrisikopotenzial. Und wenn du die Tür öffnest, weißt von nichts und die schreien irgendwie Hände nach oben, Hände nach oben und du versuchst dir gerade den Hosenbund zurechtzurücken oder so, weil dir deine Jogginghose rutscht.
Aber das
jemand denkt, der greift sich gerade an eine Waffe, die der hinten in seine Hose gesteckt hat, dann kann es sehr unschön ausgehen.
Okay.
4 Monate später übrigens zieht Matthew Wildman die gleiche Nummer, die er durchgezogen hat mit Stephanie P.'s Vater, nochmal bei Stephanie selber zu Hause durch. Die lebt auch in Texas, in Fort Worth in dem Haus und dann macht er nochmal genau das Gleiche. Landet auch noch mal so eine Truppe bei ihr an. Der reicht das jetzt. Die ist eigentlich selber in der Szene unterwegs, ne, und sagt irgendwie, es wird mir alles zu scheiße. Excuse my French. Die hilft jetzt bei den Ermittlungen. Jetzt ist das FBI dran. Anfang 2007 taucht FBI-Sonderermittler Alan Lind bei Matthew Wildman zu Hause auf. Der ist jetzt auf den gekommen über Stephanie P. und die vielleicht auch diverse andere Kanäle, die das FBI hat. Die haben nämlich mittlerweile auch ein FBI-Cyber-Dezernat in Dallas, wo es genau um diese Straftaten geht, die genauer angeguckt werden. Matthews Mutter macht Agent Lind die Tür auf. Er berichtet ihr und dann auch dem an die Tür geholten Sohn Matt, er sei mit Stephanie P. in Kontakt und ermittelt gegen die Wrecking Crew rund um den ehemaligen Sexerpresser Stuart Rosoff. Sein Anleiter, möchte man ja fast sagen. Jetzt bietet er dem Matthew Wildman an, es wird nicht gegen den ermittelt, wenn der noch Minderjährige hilft, wegen Swatting gegen diese Gruppe zu ermitteln. Gemeinsam mit Alan Lind vom FBI, das wird nochmal wichtig, ermittelt jetzt auch ein William Smith. Der ist Betrugsermittler des Telefonkonzerns Verizon, die stark betroffen sind von diesen kriminellen Dingen. Und beiden präsentiert er an diesem Tag zu Hause seine Telefonskills. Der lässt deren Telefone klingeln, die gehen ran und sagen irgendwie, nee, ich bin hier gerade in einem Einsatz und sagt, da drehen Sie sich mal um, Sie sprechen mit mir. Ne? So eine Geschichten, also der präsentiert eigentlich alles, was er so kann. Er rattert diesem Telefon-Sonderermittler, rattert der Namen von Mitarbeitern runter, der rattert dem Nummern runter, die er anwählt, die dieser Mann natürlich nicht auswendig kann, verspricht aber zu kooperieren und die Chance zu nutzen eigentlich, die er jetzt bekommt, nämlich einen Weg daraus. Aus dem, was ein deutlich krimineller Weg ist. Leider hält das nicht lange vor. Er hat einen Online-Freund, möchte ich es nennen, namens Daniel, der selber nicht in Cybercrime verwickelt ist, aber ihn kennt und offenbar mit ihm in Kontakt ist. Der berichtet später, schon Tage später nach diesem Vorfall zu Hause und diesem Versprechen, da jetzt zu helfen, ist er schon wieder in der Chatline, tut, was er immer tut.
macht diese Sexerpressungsgeschichten. Sein Freund Daniels versucht, ihn herauszuhelfen und sagt, hör mal, ich habe hier eine eigene Gruppe, die heißt, eine Chatline, die heißt The Legends After Dark. Das ist ein eher harmloses Ding. Er bietet ihm an, diese Gruppe zu moderieren, dass er was anderes macht, also sozusagen was Zivileres macht, nützt nichts. Noch im selben Jahr wird die Wrecking Crew vom FBI hops genommen. Die sind erfolgreich. Rosoff und andere Chatliner in dieser Gruppe sind geständig. Und gibt übrigens auch FBI-Akten dazu, die ich verlinke. Das sind 17 Seiten PDF. Da kann man sich das alles nochmal ganz genau durchlesen, was genau da gestanden wurde. Rosoff jetzt seinerseits liefert Matthew Weichmann und auch andere ans Messer. Und kassiert so vor Gericht nur 5 Jahre. Ist ja unheimlich hilfreich. Weichmann bekommt jetzt dieses Ultimatum vom FBI. Keine strafrechtliche Verfolgung, wenn er bis zu seinem 18. Geburtstag aufhört. Ab 20. April 2008 volle Breitseite Erwachsenenstrafrecht. Ne? So. Damit muss der rechnen. Das funktioniert null. Weichmanns Freund Daniels, von dem wir schon gehört haben, bezeichnet ihn als Süchtigen, der es nicht lassen kann. Also wie ein 1333 Telefonate am Tag, da kann man wohl durchaus auch von einem Suchtphänomen sprechen. Am 18. Mai 2008, also schon mit 18 Jahren, denn er hat ja im April Geburtstag, 1990 geboren, fährt Weichmann 18-jährig mit anderen zur Wohnung des Verizon-Ermittlers, dieses Unternehmensermittlers, der dabei ist, natürlich auch Weichmanns Aktivitäten zu untersuchen und versucht, ihn einzuschüchtern. Hinfahren tut ihn übrigens sein Bruder. Und hinten drin sitzen so ein paar andere Chatliner. Ich mache es kürzer. Der droht nicht nur dem Sicherheitsbeauftragten von Verizon und nervt den nicht nur permanent über weiterhacken, den anrufen, dessen Telefon allen möglichen Quatsch zu veranstalten, sondern belästigt den, schüchtert den ein, richtet Anrufe an andere Ermittler, schaltet dessen Telefonleitung ab, infiltriert das Telefonsystem von Verizon weiter, versucht Informationen über die Ermittlung rauszukriegen. Also er ist wahnsinnig aktiv weiterhin, schikaniert da Mitarbeiter, um weitere Informationen über die Untersuchung zu bekommen. Kurz und schlecht, Ende Mai, keine 2 Wochen später, nachdem er da 2008 am 18. Mai aufgekreuzt ist, um diesen Ermittler des Verizon-Konzerns einzuschüchtern, wird er verhaftet. Reicht jetzt mal und jetzt lösen die ein, was sie ihm angedroht haben. Wenn du es nicht sein lässt, ne, wirst du ab 18 Erwachsenenstrafrecht und so kommt's. Es geht vor Gericht und am 26. Juni 2009 wird Weichmann von der US-Bezirksrichterin Barbara Lynn wegen seiner Beteiligung an einer Swatting-Verschwörung zu 11 Jahren und 3 Monaten Haft verurteilt.
Hurra.
Seit Festnahme ist er in Boston im Bundesgewahrsam. Er bekennt sich schuldig.
Wie lange nochmal bitte?
10 Jahre. 11 Jahre und 3 Monate bekommt er.
Ja. Ordentlich.
Also es sind mehrere Anklagepunkte, die sind auch nochmal ganz genau nachzulesen in den Files, die ich verlinke. Es gibt so ein Factual Resume vom United States District Court, Northern District of Texas, die Dallas-Version vom 26. Januar 2009. Er bekennt sich schuldig in dem Anklagepunkt der Verschwörung zur Vergeltung gegen einen Zeugen. Er bekennt sich schuldig, ein Opfer oder einen Informanten gehackt zu haben, Zugriff genommen zu haben auf die persönlichen Daten und so weiter. Gibt auch zu, dass seine Verbündeten unbefugt Zugriff auf sensible Informationen von Telekommunikationsunternehmen haben. Und da sind die uncool, ne? Das wird natürlich irgendwie ein heftiges Ding. Und er bekennt sich auch schuldig, Software verwendet zu haben, um Telekommunikationsgeräte zu modifizieren und kostenlos Telefondienste zu erhalten, weiterzugeben etc.
Das ist übrigens, was du gerade beschreibst, das ist sehr, sehr häufig der Fall, wenn man irgendwie nichts so richtig hat, was ansonsten an Gesetzen da ist, um dem überhaupt Herr zu werden, ne? Wenn es halt irgendwie kein körperlich gewalttätiges Verbrechen ist, wenn es keine irgendwie unmittelbare Androhung von Gewalt ist und du dann jemanden hast, einen Richter zum Beispiel, der sich fragte, okay, also der hat Scheiße gebaut, aber unter was von unseren Gesetzen fällt das eigentlich? Da hast du ganz, ganz häufig, dass irgendwelche kruden Verstöße gegen Telekommunikationsgesetze dann ausgeschlachtet werden und man versucht halt da die höchsten Strafen anzubringen, ja, die darüber möglich sind. Und ja, das kommt erst ganz, ganz langsam. Mhm. Ich habe übrigens noch zwei Dinge, die ich nicht vergessen darf, die ich am Ende noch als Empfehlung geben möchte, die in eine ganz ähnliche Richtung gehen. Podcast und eine Netflix-Serie. Beziehungsweise ich mache es jetzt. Links dazu. Das eine heißt Darknet Diaries. Es ist ein englischsprachiger Podcast mit über 150 Folgen mittlerweile, wo es um Cybercrimes im Allgemeinen geht. Und das zweite nennt sich, muss ich gerade gucken, die ist recht frisch gerade auf Netflix, Can I Tell You a Secret?
Oh.
Darf ich dir ein Geheimnis verraten auf Deutsch?
Das hört sich gut an.
Das ist auch eine Doku über jemanden, der sehr, sehr ähnlich dem ist, was du gerade beschreibst.
Ah, ja. Danke.
Kriege ich dir gleich als, damit können wir es zu den Shownotes zufügen.
Ja, super gerne. Verlinken wir mit. Also er bekennt sich schuldig und sagt nun selbst, aber über sich inhaftiert, deutlich erschlankt. Mitgefangene beschreiben ihn als ewigen Teenager. Ne? Also es gibt Bilder von ihm in diesem orangenen Anzug mit Ketten an den Füßen. Das wirkt so absurd. Der wirkt ganz, ganz jungenhaft, eigentlich nicht erwachsen geworden. Er selbst sagt über sich, ich bin kein Monster und ich bin kein Terrorist. Ich bin nur ein Typ, der Computer und Telefone mag, ja, und die falsch
benutzt. Das sagen die alle, ne?
Er zieht auch nochmal die schlechte Kindheitkarte natürlich. Das machen die auch alle, ne? Aber ist dann nicht so, ist sehr gesprächig. Erzählt auch in Haft sehr gerne. Gibt zahlreiche Interviews. Ist jetzt in der Federal Correctional Institution in Fort Dix, New Jersey inhaftiert. Ich habe noch mal geguckt, nach Angaben des Federal Bureau of Prisons wurde er am 20. Oktober 2018 freigelassen. Und das Letzte, was ich rausfinden konnte, was er geäußert hat, war, er würde sehr gerne draußen für den Sicherheitsbereich von Telefonunternehmen arbeiten.
Wäre er nicht der Erste, der so einen Weg wählt vom Cyberkriminellen zum Sicherheitsexperten? Die sind richtig gut,
also das sind
gut bezahlte Jobs.
Das sind ganz begehrte Experten. Ja, also interessanter Artikel.
Verbrechen wie als Bewerbung, Bewerbungsmatte.
Ja, weil du halt auch deine Kompetenz zeigst, welche Sicherheitslücken man lösen kann.
Ein Vorstellungsgespräch, so was haben sie denn alles so verbrochen? Ah, nee, das reicht leider nicht. Nee, tut mir leid, da sind ein paar bessere Leute. Tut mir leid.
Also dieser Artikel von David Kushner im Rolling Stone heißt The Boy Who Heard Too Much und ist wirklich super knackig, toll zusammengeschrieben, was da wirklich fein zusammengetragen werden musste von all dem, was da passiert ist.
Ja.
Danke, Alice.
Interessanter Fall.
Was
ich habe noch, hab noch Schlimmeres erwartet, weil ich einen anderen ähnlich gelagerten Fall kenne, in dem es zu Todesfällen gab durch durch so eine Person. Deswegen wollte ich mal nicht zu viel vorwegnehmen. Aber vielleicht haben wir sowas auch noch in Zukunft.
Mhm. Das ist krass, wie nah, also der ist jetzt natürlich noch mal extremer, aber wie nah so bestimmt viele Kids mit Streichen und dummen Ideen und so weiter, wie nah die schon an der Grenze sind so dein Leben komplett zu zerstören, weil du nicht einschätzen kannst, weil du die Tragweite deiner Streiche oder Pranks oder whatever nicht einschätzen kannst.
Ja.
Mhm. Also gerade so heutzutage, wo so Pranken und Aufmerksamkeit für Social Media und so die Leute zu immer dümmeren und übertriebeneren Sachen anstiftet, ist das echt ein Fall, der sehr interessant ist und aktueller kaum sein könnte.
Ja.
Sehr cool.
Ja, vielleicht ist das auch noch so eine kleine Unterrubrik bei uns, so Cybercrime. Mhm. Weil es da, glaube ich, auch viele Fälle gibt, die nicht unbedingt tödlich enden. Und vor allen Dingen, die irgendwie, wie du es gerade beschrieben hast, die fangen irgendwo bei Dingen an, wo man sich denkt, ja gut, das hätte irgendwie auch ich als Kind sein können oder das hätte ein Bekannter von mir sein können.
Mhm.
Und gehen dann sehr oder können sehr leicht in eine Richtung gehen, die viel, viel schlimmer wird, ohne dass sich die Leute dessen, was du halt beschrieben hast, dass er sich selber irgendwie zum Teil mehr als Opfer als als Täter sieht und dann von sich sagt, ich bin ja eigentlich kein Punkt, Punkt, Punkt.
Genau.
Die eine Doku, von der ich spreche, da sagt derjenige, der fürchterliche Dinge gemacht hat, oh ja, ich bin ja kein Stalker zum Beispiel. Mhm. Das ist ja was ganz anderes als das, was ich da
diese
gemacht
habe. Diese Selbstwahrnehmung ist ja manchmal eh komplett irre.
Ja,
aber ich finde halt schon, was du gemeint hast vorhin mit dem Swatting, ne? Wo du, ich musste da nämlich auch drüber nachdenken, wenn dann plötzlich so ein SWAT-Kommando, die ja ausgehen müssen davon, dass es sich da um eine Geiselsituation handelt, weil die es ja nicht besser wissen.
Ja.
Ja, ja. Die gehen da ja auch dann ran als an das Szenario, als ob es eine Geiselbefreiung ist. Und genau das, was du sagst, du stehst gerade in der Küche mit einem Kochlöffel, machst die Tür auf und die erkennen nicht, was in deiner Hand ist und oder was weiß ich, ne? Also gerade in Amerika, wo dann vielleicht auch nochmal der Triggerfinger viel, viel lockerer sitzt bei Polizei und so weiter, als das vielleicht noch in Deutschland der Fall ist oder so, wo eine falsche Bewegung schon dein Leben beenden kann. Also das ist
nur eine Frage der Zeit, bis das schief geht.
Mit dem Feuer einfach.
Ja. Lustig ist natürlich in den Fällen, wo sowas passiert, die Amerikaner hassen ja ihre Polizei, dann wird es natürlich der Polizei vorgeworfen, aber grundsätzlich ist das nur eine Frage der Zeit, wenn du davon ausgehst, dass es sich um eine Gefahrensituation handelt, wo Leib und Leben von Personen gefährdet ist und die Person, die in Wahrheit völlig unschuldig ist, aber in irgendeiner Art und Weise den Eindruck erweckt, als würde sie dein Leben oder das Leben anderer gerade gefährden oder vielleicht sogar gerade beenden wollen. Du kannst ja noch die Worst-Case-Situation haben, dass jemand tatsächlich bewaffnet eine Tür öffnet, weil er eine Waffe haben darf und sich gerade wundert, was die Leute da um sein Haus herum machen.
Naja.
Ja.
Es kann ja tatsächlich durchaus passieren, dass jemand gerechtfertigterweise eine Waffe dort in der Hand hat. Und dann hast du dein Haus umstellt mit irgendwie 10 bewaffneten Menschen, von denen einer den Feuerknopf drückt, ne, den Trigger drückt.
Also es ist ein super weites Feld und es wird eine Menge Links geben, die meisten englischsprachig, vieles ist nicht gut deutsch übersetzt. Ich habe versucht zum Beispiel Partyline, allein das ist auf Englisch ein, ich glaube, 17-seitiger Wikipedia-Eintrag, wen das interessiert. Wenn man das übersetzt mit Microsoft, heißt Partyline Parteileitung, das macht nicht so viel Spaß. Fand es einigermaßen witzig, aber dann muss man doch, glaube ich, vielleicht nochmal gucken, wie man sich da reinfuchsen kann. Gibt eine Menge Links dann dazu und ja, freut mich, wenn es euch gefallen hat.
Ja, schöner Fall, vielen Dank dafür, liebe Alice, toll recherchiert wie immer und sehr spannend vorgetragen. Wenn euch das auch gefallen hat, dann kommt doch mal auf unsere Steady-Seite, steadyhq.com/Fawn. Da hat sich mittlerweile schon eine kleine Fawn-Community gesammelt, eine kleine, aber feine Gruppe an Leutchen, die auch mitdiskutieren, die auch dann in den Genuss kommen, den Podcast ohne Werbung ein bisschen früher zu bekommen und auch zum Beispiel die Bantayalien und Alice geht da auch auf ganz viele Fragen ein und so, ne? Alice, was gibt's da noch so?
Ja, total gerne, es macht richtig Spaß, 278 extrem freundliche Menschen sind da, wäre schön, wenn es noch mehr werden, da freuen wir uns und heißen die herzlich willkommen.
So sieht's aus. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Checkt auch den Spin-off, ist eigentlich der Spin-off, aber egal, den Partner-Podcast Porn ab jeden Freitag neu mit Georg und Jochen und mir. Und
so
dann,
empfehlenswert. Ich höre euch so gerne. So schön.
Süß. Also wieder während des Arbeitens die Recherche zum einen Fall unseren Podcast gehört.
Ja, und weißt du, was mich total nervt, dass man nicht Audio-Recherche machen kann, während man euren Podcast hört, weil man nur zwei Ohren hat. Das habe ich jetzt als Manko an meinem Körper festgestellt. Ja,
toll. Ja, das hört tut uns das leid.
Lösung.
Wir arbeiten dran.
Danke.
Dazu habe ich was, könnt ihr mich erinnern, nächstes Mal zum Thema Ohren. Ja. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Macht's gut.